Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserem Bibelabend. Grüße auch ganz herzlich diejenigen, die über das Internet diesen Abend verfolgen, und freue mich, dass wir heute wieder ein Musikteam haben. Wenn wir schon nicht selber singen können, so wird uns doch die Musik zugesungen. Deborah Kohler, Pia Bauer und Stefan Schaber, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dieser Abend, den veranstalten wir als Kirchengemeinde zusammen mit der lebendigen Gemeinde. Und die lebendige Gemeinde ist so ein Netzwerk, wo auch unter anderem der Gesprächskreis der Synode auch mit angeschlossen ist, und es gibt verschiedene Veranstaltungen, unter anderem auch die Jumiko. Das Thema für heute Abend lautet: Geschenktes Leben, was wir am Abendmahl haben. Wahrscheinlich geht es vielen so wie mir, dass ich das Abendmahl vermisse, dass wir das schon lange nicht mehr feiern konnten. Und wir werden sicher auch Möglichkeiten suchen über Ostern, dass wir miteinander Abendmahl feiern. Schön, dass auch unser Referent gut hier angekommen ist. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Matthias Deuschle, Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus. Sie sind Pfarrer, Privatdozent an der Tübinger Fakultät, verheiratet, 2 Söhne, 2 Töchter. Und dann habe ich gelesen auf der Homepage und habe gedacht, die sind ganz aktuell. Mein theologisches Herz schlägt höher, wenn offen und ehrlich miteinander diskutiert wird, man keine Masken tragen muss und Wahrheit und Liebe Hand in Hand gehen. Dann habe ich gedacht, das ist ganz aktuell geschrieben, aber textkritisch muss man dann sagen, nee, das hat einen ganz anderen Zusammenhang. Aber es klingt in unseren Ohren natürlich auch so schön, wenn man wieder ohne Masken zusammen sein kann und sich offen in die Augen sehen kann. Albrecht-Bengel-Haus, für die, die diese Einrichtung nicht kennen: Es ist das theologische Studienhaus in Tübingen-Derendingen. Ungefähr 100 Studenten wohnen im Haus, 20 sind extern, und man nennt sie so freundlich die Bengels. Die meisten studieren Theologie auf Pfarramt oder Lehramt in Tübingen. Sie teilen im Haus den Alltag miteinander und werden in Ergänzung zur Uni theologisch und persönlich begleitet. Und das Bengelhaus ist spendenfinanziert, und deshalb wird auch am Ausgang die Möglichkeit sein, dass wir auch Ihnen einen Betrag mitgeben, auch für die Arbeit, die Sie dort tun. Und jetzt freuen wir uns auf ein Vortragslied.
Down, down, down. Seite. Ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter. Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen. Er ruft uns in Geduld. Will alle zu sich führen. Auch die mit Not und Schuld.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich gegeben hast und dass wir in diesen Tagen auch besonders daran erinnert werden, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist für unsere Schuld. Wir danken dir, dass du uns Anteil gibst an deinem Tod, an deinem Leiden und Sterben, aber dann auch das Leben schenkst. Und wir vermissen es, dass wir nicht miteinander das Abendmahl feiern können und legen dir das einfach hin. Danke, dass du jetzt da bist. Segne du jetzt Reden, Hören und Nachdenken. Amen. Bitte nehmen Sie nochmal Platz. Wir hören das Mottolied dieser Tage und dann darf ich Herrn Deutschle bitten nach vorne.
Summer. Schwachheit lässt mich glauben. Und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt.
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, die Vorstellung und vielen Dank auch für die schöne Musik, wo Sie uns auch schon so thematisch mit reingenommen haben in diesen Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich, Sie hier in der Kirche in Schopfloch, aber auch alle, die uns jetzt durch den Livestream verbunden sind. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Heute Abend beschäftigen wir uns mit dem dritten Kennzeichen, das nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 zum Leben in der christlichen Gemeinde gehört. Sie haben vielleicht den Flyer gesehen, da steht oben drauf Apostelgeschichte 2, Vers 42 und die Abende sind an den vier Kennzeichen orientiert, die dort für das christliche Leben genannt werden. Und heute ist das dritte dran, nämlich das Abendmahl. Die vier Kennzeichen sind Gemeinschaft, Verkündigung war beim ersten Abend das Thema, Brotbrechen und Gebet. Und heute geht es ums Brotbrechen und das ist nichts anderes als eine Kurzbezeichnung für das Abendmahl. Sie kennen das ja auch aus den Einsetzungsworten. Er nahm das Brot, sagte Dank und brach's. Ein schönes Thema heute Abend und das wird ja auch in dem Titel zum Ausdruck gebracht. Geschenktes Leben. Im Abendmahl geht es um Leben. Es geht um ein Geschenk. Es geht um etwas Wunderbares. Aber jetzt mal ganz ehrlich, an was denken Sie zuerst, wenn Sie ans Abendmahl denken? Mir fallen sofort Leute ein, die sagen, oh, morgen ist im Gottesdienst Abendmahl. Weiß ich nicht, ob ich dann komme. Und es gibt nicht wenige Menschen in unseren Gemeinden, die sagen, Abendmahl, schwierig. Ich weiß nicht genau, wie man sich verhalten muss. Es dauert immer so lang, muss so lange stehen. Ich muss aufpassen, wenn ich dran bin. Es werden alte Formeln gesprochen. Und muss ich wirklich mit allen aus einem Kelch trinken? Ist das nicht irgendwie unhygienisch? Ich kenne das ehrlich gesagt auch von mir, wenn ich in andere Gemeinden irgendwo hinkomme und mich dort fremd fühle und dort als Gemeindeglied hinkomme. Früher war es ja mal so, da wurde das Abendmahl irgendwie überall gleich gefeiert. Einfach so, wie es die Landeskirche eben macht. Heute ist es ja so, es gibt ganz viele Unterschiede im Ablauf, in der Art und Weise, wie es ausgeteilt wird, was es dann für örtliche Besonderheiten gibt. Und mir geht es dann auch manchmal so, dass ich ganz unsicher bin, was erwartet mich eigentlich, wann bin ich dran, was kommt da auf mich zu. Zudem schwingt für mich, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Los des Theologen, dann auch immer so die Frage mit, will ich überhaupt teilnehmen, wenn hier die Liturgie so ganz anders gestaltet ist und wenn zum Beispiel Trauben ausgeteilt werden statt Wein oder Traubensaft, Oder wenn aus dem Sündenbekenntnis ein allgemeines Seufzen darüber wird, wie schlecht es in der Welt ist. Es sind dann so Fragen, wo man sich überlegt, ist das noch das Abendmahl, wo ich teilnehmen kann? Abendmahl schwierig. Diese Empfindung gibt es natürlich nicht nur auf Seiten der Gottesdienstbesucher und Teilnehmer, sondern ich höre es auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt, wenn das Thema auf die Tagesordnung kommt im Kirchengemeinderat. Und es ist natürlich für den Kirchengemeinderat auch ein ganz dickes Brett, dieses Abendmahl, denn da kann man so, so viele Dinge besprechen und diskutieren und möglicherweise dann auch entscheiden. Gemeinschaftskelch, Einzelkelch oder beides, Wein oder Traubensaft oder beides, Hostien oder Brot, Weißbrot, Vollkornbrot, glutenfreies Brot. Wer teilt aus, in welcher Reihenfolge, im Kreis, im Halbkreis, was ist mit den Kindern, ab welchem Alter, wie organisiert man es so, dass es nicht zu lange dauert, vielleicht doch besser erst im Anschluss. Also ganz, ganz viele Fragen und das nicht erst seit Beginn der Pandemie. Jetzt sind noch Laufwege und Hygienekonzepte dazugekommen. Und es ist ja so, dass in vielen Gemeinden jetzt auch im letzten Jahr gar kein Abendmahl gefeiert wurde. Und ich muss auch sagen, ich kann die Verantwortlichen verstehen, die dann sagen, ja, das ist uns jetzt einfach zu kompliziert, wenn wir das jetzt auch noch irgendwie regeln und in den Griff kriegen müssen. Da soll sich doch dann lieber die Landeskirche Gedanken machen über das digitale Abendmahl, absolut berührungs- und anstreckungsfrei. Ja, Abendmahl schwierig. Ich glaube, man muss das ansprechen, auch wenn das im Grunde nicht der richtige Zugang zum Thema ist. Und deshalb sage ich vorneweg ebenso deutlich, ich finde das Abendmahl nicht schwierig. Ich halte es für wertvoll, unverzichtbar und im Grunde auch gar nicht für so kompliziert. Schwierig finde ich die vielen Diskussionen um das Abendmahl. Die immer größer werdende Unsicherheit im Blick auf die Abendmahlspraxis, wie man es denn so durchführt, die vielen selbst ausgedachten Varianten, die so Land auf Land ab durchgeführt werden und die Unruhe, die daraus entsteht, auch während dem Feiern. Und um mich auch gleich zu outen, unter die Kategorie schwierig fällt für mich auch die aktuelle Diskussion um das digitale Abendmahl, die Landessynode gerade führt und die ich wirklich überhaupt nicht für die entscheidende Frage zum Abendmahl halte. Ja, worum es mir jetzt heute geht, ist darum im Grunde nicht viel. Ich möchte mich mit Ihnen gemeinsam am Abendmahl freuen, diesen Schatz wieder neu entdecken und gleichzeitig auch als etwas Selbstverständliches und eigentlich ganz Unaufgeregtes im Leben der Gemeinde wahrnehmen. Und ich würde mir wünschen, wenn Sie sich freuen, wenn Sie lesen, nächsten Sonntag ist mal wieder Abendmahl. Oder wenn Sie sich sowieso schon freuen, dass Sie in dieser Freude bestärkt werden oder sich eben noch mehr freuen. Und ich würde mir wünschen, wenn Sie auch nachfragen, wenn auch unter normalen Bedingungen lange Zeit kein Abendmahl stattfindet. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung in der Gemeinde. Es gibt Situationen, da ist es irgendwie schwierig. Es gibt auch immer mehr komplizierte Gottesdienstrhythmen. Man muss verschiedene Gottesdienste aufeinander abstimmen. Und da war es auch bei uns so, dass oft wochenlang irgendwie kein Abendmahl reingepasst hat. Mich hat es aber überhaupt nicht gestört, wenn dann jemand gefragt hat, wann feiern wir eigentlich mal wieder Abendmahl? Aber was mich schon beschäftigt hat, ist, wenn niemand gefragt hat. Und das hat mich auch am Anfang der Pandemie beschäftigt, nachdem wir wochenlang kein Abendmahl feiern konnten, dass so gut wie niemand gefragt hat, gibt es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit oder können wir vielleicht mal wieder Abendmahl feiern? Es kann Zeiten geben, in denen kann man kein Abendmahl feiern. Und die gab es auch in der Geschichte der Kirche immer schon, aus unterschiedlichen Gründen. Schlimm ist nur, wenn es niemand auffällt und keiner danach fragt. Wissen wir dann überhaupt, was wir am Abendmahl haben? Also, was wir am Abendmahl haben, darum geht es heute. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht und ich nenne die Punkte dann, also auch die Themen, immer nach und nach. Erster Punkt, Gottesdienst ist Abendmahl. Gottesdienst ist Abendmahl. Nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 gehört das Brotbrechen zu den Kennzeichen der christlichen Gemeinschaft. Das Brotbrechen steht ursprünglich am Anfang einer Mahlzeit in der jüdischen Tradition. Und wie wir aus den Evangelien wissen, war das erste Abendmahl ja an eine Mahlzeit gebunden, das letzte Essen Jesu mit seinen Jüngern am Vorabend vor seinem Tod. Und in den Abendmahlsworten, die wir bis heute in der Liturgie sprechen, da ist diese Essenssituation aufbewahrt. Unser Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern am Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und so weiter. Das ist das Brotbrechen am Anfang der Mahlzeit, das allerdings eine neue Bedeutung bekommt durch das, was Jesus dann sagt. Und so spielt auch diese Mahlzeit, die damals mit den Jüngern stattgefunden hatte, und ihr Charakter auch schon bald keine Rolle mehr für das Abendmahl. Was aber bleibt, sind der Tisch, das Brot, das gebrochen wird, und der Kelch, aus dem nacheinander getrunken wird. Das gehört zum Abendmahl. Wobei das mit dem Brechen des Brotes nicht so wörtlich genommen werden muss, dass man jetzt immer das Brot bricht, wenn man Abendmahl feiert, sondern man bricht Brot, um es teilen zu können, um es austeilen zu können. Und das Brotbrechen bedeutet eigentlich das Gleiche wie der gemeinsame Kelch, aus dem man trinkt, nämlich dass man in Gemeinschaft feiert, dass etwas ausgeteilt und empfangen wird. Das heißt, zum Abendmahl gehört Gemeinschaft. Da sind Leute um einen Tisch versammelt, da geht etwas durch mehrere Hände, da feiert man an einem Ort, wo man sich sieht und in der Regel auch nicht nur einmal zusammenkommt, sondern immer wieder. Das Abendmahl ist also von Anfang an das Kennzeichen der christlichen Gemeinschaft, und aus dem Abendmahl ist schließlich auch der christliche Gottesdienst entstanden. Das können wir auch am Anfang der Apostelgeschichte lesen. Die Jünger treffen sich ja am Anfang noch im Tempel. Und wahrscheinlich haben sie oft auch noch am Tempelgottesdienst teilgenommen. Aber separat davon treffen sie sich auch unter sich zum Brotbrechen. Das geschieht im Vorhof des Tempels oder, so steht es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 46, in den Häusern. Also auch dort gab es eigene Versammlungen. Das, was diese Versammlungen der Christen rein äußerlich vom Gottesdienst der Synagoge unterscheidet, ist eben gerade dieses Brotbrechen, diese Abendmahlsfeier. Anfangs war das noch mit einem gemeinsamen Essen verbunden, aber auf Dauer hat sich das nicht durchgesetzt. Das ließ sich auch nicht in jedem Umfeld so unkompliziert gestalten wie in der Jerusalemer Urgemeinde. Darauf kommen wir nachher nochmal zurück, wenn es um Korinth geht. Spätestens ab dem 2. Jahrhundert wurde das Abendmahl dann auch unabhängig von einer normalen Mahlzeit gefeiert. Man traf sich dazu auch nicht mehr an jedem Tag, wie die Urgemeinde am Anfang, sondern am ersten Tag der Woche, also am Tag, an dem der Herr auferstanden war. Und dieser Tag, der Sonntag, bekommt den Namen Herrentag, und die Feier, die an diesem Tag gefeiert wird, und das Mahl, das an diesem Tag gehalten wird, bekommt den Namen Herrenmahl. Nicht zufällig Herrentag und Herrenmahl. Und das ist auch lange Zeit die übliche Bezeichnung fürs Abendmahl. Das Herrenmahl wird regelmäßig im zweiten Teil des Gottesdienstes gefeiert, und im ersten Teil steht die Verkündigung im Vordergrund, aber eben immer beides im Gottesdienst. Wir müssen das jetzt nicht im Einzelnen weiterverfolgen. Worauf ich vor allem aufmerksam machen möchte: in der ersten Christenheit und auch lange danach gehörte das Abendmahl ganz selbstverständlich zu jedem Gottesdienst. Ja, der Gottesdienst ist nichts anderes als Verkündigung und Feier des Abendmahls. Und in vielen Traditionen hat sich das auch noch lange gehalten. Im westlichen Bereich, also das nennt man den Einflussbereich der römischen Kirche im Mittelalter, da ging das mit der Zeit verloren, dadurch, dass man anfing, das Abendmahl anders zu verstehen, mehr als Opferkult und den priesterlichen Dienst auch anders verstand. Und daher ging dieser ursprüngliche Charakter des Abendmahls im Laufe der Zeit verloren. In der Reformationszeit aber, Da gehörte die Kritik an einem falschen Verständnis des Abendmahls von Anfang an zum Programm Luthers und auch der anderen Reformatoren, also auch unseres schwäbischen Reformators Johannes Brenz zum Beispiel. Und von den Reformatoren kommen ja auch wir her, auch mit der Art und Weise, wie wir Abendmahl feiern. Und dabei treten dann wieder die ursprünglichen Gedanken in den Vordergrund. Eine Gemeinde versammelt sich um den Tisch des Herrn, die Gaben werden gebrochen, also ausgeteilt. Gemeinsam empfangen wir, was uns Christus verheißen hat. Entscheidend ist aber auch hier, die Reformatoren wollten, dass das Abendmahl möglichst häufig gefeiert wird. In Luthers Gottesdienstentwurf gehören Verkündigung und Abendmahl unauflöslich zusammen. Das ist die Form der sogenannten deutschen Messe, die jetzt auch bei uns im Gesangbuch hinten unter den Gottesdiensten ganz vorne als erste Form des Gottesdienstes steht. Aber das hat sich natürlich in Württemberg nicht durchgesetzt. Aber fassen wir mal diesen ersten Punkt zusammen. Bei allem, was uns am Abendmahl vielleicht kompliziert und schwierig erscheint, der Gottesdienst als Abendmahl ist der Regelfall. Das ist das Charakteristische für die christliche Gemeinde nach Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und es bleibt auch charakteristisch für die Christenheit über die Jahrhunderte und auch weltweit. Gottesdienst ist Abendmahl. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Abendmahl fordert die Gemeinschaft. Und das meine ich jetzt im Sinne von erfordert die Gemeinschaft und fordert die Gemeinschaft heraus. Abendmahl fordert die Gemeinschaft. Aus der Beobachtung, dass das Abendmahl eigentlich immer zum Gottesdienst gehört hat, folgt nicht, dass es immer unkompliziert und reibungslos verlaufen wäre. Auch dafür haben wir im Neuen Testament einen Beleg. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel vom Abendmahl. Da finden wir unter anderem die älteste schriftliche Fassung der Abendmahlsworte, denn der Brief an die Korinther ist vor den Evangelien verfasst worden, also ist noch älter als das, was wir bei Matthäus, Markus und Lukas lesen. Und Paulus schreibt die Abendmahlsworte dort in einem Zusammenhang, der zeigt, dass es auch damals nicht immer so einfach war mit dem Abendmahl. Und diesen Abschnitt möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 18. Da schreibt Paulus: Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Was war hier passiert? Die Gemeinde in Korinth feierte offensichtlich ebenfalls regelmäßig Abendmahl, aber eben noch im Zusammenhang mit einem normalen Essen. Das war im ersten Jahrhundert noch üblich. Damit gab es aber Probleme. Paulus schreibt: Ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Man muss sich das so vorstellen, man aß zunächst gemeinsam und dann feierte man das Abendmahl quasi im Anschluss daran. Das war nicht mehr im Essen integriert, sondern eine besondere Feier im Anschluss. Und dieses Essen, dieses gemeinsame Essen vorneweg war so eine Art Eat and Share oder Potluck oder wie man das auch immer neudeutsch nennt. Also da bringt jeder irgendwas mit und dann isst man eben gemeinsam. Da gab es aber einen Haken. Die Gemeinde in Korinth war sehr gemischt. Da gab es sehr reiche Leute, da gab es sehr arme Leute, da gab es höhere Angestellte, Beamte, da gab es ganz einfache Leute, auch sehr arme, sogar Sklaven saßen hier am Tisch. Und diese ganz unterschiedlichen Menschen kamen zum Abend, beziehungsweise vor dem Abendmahl zum Essen zusammen. Oder auch nicht. Denn offensichtlich war es so, dass die Vermögenderen, die Reichen, dass sie zuerst da waren und dann schon mal ihr Essen aufaßen. Und dann kamen erst die Hafenarbeiter und die anderen, die Sklaven. Und für die, also man muss vielleicht dazu sagen, die kamen immer erst später, weil der Gottesdienst abends stattfand und die mussten einfach länger arbeiten als Arbeiter. Deshalb kamen die eben oft später. Und für die war dann eben nichts mehr übrig. Beziehungsweise doch, es war was üblich, nämlich das Abendmahl. Die bekamen dann eben einen Schluck aus dem Kelch und das Abendmahlbrot. Und möglicherweise dachten die Reichen auch, das ist ja auch das Wichtigste. Aber der Magen knurrte bei den Armen eben immer noch. Und Paulus sagt nun, wenn ihr so zusammenkommt, dann kann man doch nicht Abendmahl feiern. Wenn ihr in der Gegenwart des Herrn feiert und so lieblos miteinander umgeht, macht es euch bewusst, der Herr ist wirklich da im Abendmahl. Und was wird er dazu sagen? Wird er dazu schweigen? Wenn ihr so handelt, könnt ihr nicht darauf hoffen, dass seine Gegenwart wirklich gut für euch ist. Vielmehr wird er euch dann zur Rechenschaft ziehen. Er schenkt euch seine Gemeinschaft und ihr zerstört Gemeinschaft untereinander. Das kann es nicht sein. Hier wird also ganz deutlich, das Abendmahl fordert eine Gemeinschaft heraus, nämlich darin, wie sie miteinander umgeht, wie sie miteinander lebt. Lieblosigkeit und Rücksichtslosigkeit passen nicht zum Abendmahl. Und das gilt auch heute noch, auch wenn wir beim Abendmahl nicht mehr das Abendessen miteinander teilen. Ich erinnere mich an eine Person, die hatte ein anderes Gemeindeglied sehr stark verletzt, sehr wehgetan, sah das irgendwann dann aber ein und bat um Verzeihung, aber vergeblich. Und diese Person erzählte mir dann, diese andere Person, die ich um Verzeihung gebeten habe, die vergibt mir einfach nicht, obwohl es mir leid tut. Und sie redet immer noch und immer wieder über das, was ich falsch und schlecht gemacht habe und erzählt es auch anderen. Und dann sehe ich, dass die Person immer zum Abendmahl geht. Da kann ich nicht mehr hingehen. Und im Grunde auch gar nicht mehr in den Gottesdienst. Und das ist mir so unvergesslich, weil ich denke, das ist so ein Beispiel dafür, wie Unversöhnlichkeit Gemeinschaft zerstören kann und damit eben auch das Abendmahl. Und ich muss mich auch selbst fragen, wenn ich meinem Bruder, meiner Schwester nicht vergeben kann, habe ich dann wirklich geschmeckt, wie barmherzig und gnädig der Herr ist, wie groß seine Vergebung ist? Das Abendmahl fordert die Gemeinschaft heraus. Und auch deshalb ist es gut und wichtig, dass wir regelmäßig Abendmahl feiern, damit wir uns selbst prüfen, liegt etwas zwischen uns? Fällt es uns schwer, gemeinsam an den Tisch des Herrn zu treten? Sicher, es gibt Menschen, die empfinden das stärker als andere. Aber dann ist es die Aufgabe dieser Menschen, es auch anzusprechen. Da steht doch was im Raum und wir können doch nicht so Abendmahl feiern, als wäre da nichts. Also entspricht unser Miteinander dem, was wir im Abendmahl feiern, oder spricht es ein Urteil aus über uns, weil deutlich wird, dass da etwas zwischen uns liegt? In der Abendmahlsliturgie gibt es einen Brauch, der zwar nicht überall praktiziert wird, aber der das im Grunde aufnimmt, nämlich der Friedensgruß. Der Friedensgruß nimmt Bezug auf ein Wort Jesu aus der Bergpredigt aus Matthäus 5, Vers 23. Da heißt es, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und deshalb steht der Friedensgruß in der Abendmahlsfeier auch bewusst vor dem Gang zum Altar. Ich soll mich erst prüfen, ich soll erst meinem Bruder und meiner Schwester, meinem Freund und meinem Feind in die Augen sehen, die Hand geben und sagen, der Friede des Herrn sei mit dir. Dazu fordert das Abendmahl heraus. Es fordert die Gemeinschaft heraus zu einem entsprechenden Verhalten und untereinander. Das ist aber nur die eine Seite. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Drittens, Gemeinschaft erfordert das Abendmahl. Gemeinschaft erfordert das Abendmahl. Und wir nähern uns jetzt immer mehr der Frage, was passiert eigentlich im Abendmahl? Und dafür ist eine wichtige Regel, was im Abendmahl passiert, sieht man ihm nicht äußerlich an. Sondern wir brauchen dazu immer das Wort der Bibel, das uns aufschließt und erklärt, was in dieser Handlung eigentlich passiert. Und da können wir auch nicht irgendwelche x-beliebige Bibelstellen heranziehen, wo es ums Essen geht, also wo Jesus irgendwie mit seinen Jüngern isst oder mit den Zöllnern und Sündern isst oder so, sondern maßgeblich sind die Stellen, die ausdrücklich vom Abendmahl handeln, nämlich die Berichte in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und die Stellen hier bei Paulus im Korintherbrief. Und ich möchte jetzt hier im Korintherbrief eine Seite zurückblättern, denn auch schon im 10. Kapitel spricht Paulus vom Abendmahl. Dort in einem etwas anderen Zusammenhang, das ist jetzt aber nicht so entscheidend. Wir fragen, wie beschreibt er eigentlich das, was im Abendmahl geschieht? Und dazu lese ich aus 1. Korinther 10 die Verse 16 und 17. Und da schreibt er, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Es ist keine Frage, auch bei den Versen geht es um das Abendmahl. Auch hier die Formulierung Brot brechen, das Brot, das wir brechen. Und dann dementsprechend auch der Kelch, den wir segnen. Dass die Reihenfolge hier umgekehrt ist, dass zuerst der Kelch genannt wird und dann das Brot, das hängt wahrscheinlich am Zusammenhang, muss uns jetzt auch nicht beschäftigen. Aber wir schauen uns jetzt vor allem mal dieses Wort vom Kelch an, an dem eigentlich schon alles deutlich wird. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Der Kelch des Segens ist schlicht der Abendmahlskelch. Und die Bezeichnung erinnert wieder an den jüdischen Ursprung. Der Kelch beim Essen, über dem das Dankgebet gesprochen wurde, also der Segen gesprochen wurde. Und so wurde auch noch in der urchristlichen Gemeinde über dem Kelch ein Gebet gesprochen. Nun aber ein christliches und deshalb den Kelch, den wir segnen. Aber was bedeutet nun, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Jesu? Blut ist die Kurzform für vergossenes Blut. Das Blut von jemand vergießen meint jemand umbringen. Und mit der Formulierung wird also der gewaltsame Tod von Jesus umschrieben. Sein Tod am Kreuz. Gemeinschaft des Blutes meint an diesem Tod und vor allem daran, was dieser Tod bewirkt, können wir Anteil haben, können wir teilhaben. Und das kennen wir ja auch aus den Einsetzungsworten oder so wie es auch in den Evangelien berichtet wird, wenn sie von dem Blut sprechen, das für die vielen vergossen wird. Jesu Tod war nicht einfach sinnlos. Er hat sein Leben hingegeben, damit andere, damit wir leben können. Sein Tod bedeutet für uns Leben, ewiges Leben. Und Paulus sagt hier nur nichts anderes als, ihr könnt Anteil haben an seinem Tod, der uns das Leben bringt, nämlich indem ihr Anteil habt an dem Kelch und aus diesem Kelch trinkt. Der Kelch ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Und dabei wird deutlich, im Abendmahl geschieht etwas. Normalerweise ist es ja so, wenn wir gemeinsam aus einem Kelch trinken, machen wir wahrscheinlich normalerweise nicht so oft, aber wenn wir gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen und trinken, dann kommt darin irgendwie Gemeinschaft zum Ausdruck. Wir sind eine Gemeinschaft und deshalb essen wir gemeinsam. Aber beim Abendmahl ist es anders. Nämlich das Trinken aus dem Kelch bewirkt die Gemeinschaft allererst. Und zwar die Gemeinschaft mit Jesus und mit dem, was er für uns getan hat. Wir werden in eine Gemeinschaft reingenommen, die wir eben nicht selber herstellen können. Wir werden hineingenommen in ein neues Leben, das wir uns nicht selber geben können, sondern wir bekommen Anteil an ihm und an dem, was er für uns getan hat. Diese Gemeinschaft ist nicht schon immer da und entsteht eben nicht durch das, was wir tun, sondern durch Jesus und dass er uns in diese Gemeinschaft hineinnimmt. Und das geschieht im Abendmahl. Und ganz wichtig, Paulus wie auch die Evangelisten berichten es eben so, dass da wirklich etwas passiert. Diese Gemeinschaft entsteht, wenn wir aus dem Kelch trinken, wenn wir vom Brot essen. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich schon vorher genauso da wäre und dann jetzt irgendwie nur bildlich dadurch zum Ausdruck kommt. Nein, diese enge, unvergleichliche Gemeinschaft mit Jesus entsteht, wenn wir aus dem Kelch trinken und vom Brot essen. Es entsteht was Neues, eine Verwandlung. Und das ist auch der Grund, warum man das Abendmahl immer etwas als etwas ganz Besonderes und Heiliges betrachtet hat. Hier kommen wir in Kontakt mit Jesus selbst, mit seinem Leib, mit seinem Blut, so steht es in den Einsetzungsworten. Und diese Gemeinschaft mit Jesus ist ganz real und wirklich. Und das zieht Paulus dann auch noch weiter aus in diesen Versen, wenn er das Brotwort aufnimmt. Auch das Brot, das wir essen, gibt uns Anteil an Jesus. Und deshalb setzt Paulus hinzu, denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Es geschieht also noch etwas im Abendmahl. Wir werden nicht nur in die Gemeinschaft mit Jesus hineingenommen, sondern auch wir werden zu einer Gemeinschaft. Wir werden ein Leib. Wir werden untereinander verbunden. Aus vielen einzelnen Menschen wird der Leib Christi, wird die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft derjenigen, die zu Christus gehören und durch sein Blut erlöst sind. Und ich sage es nochmal, das geschieht im Abendmahl und es geschieht wirklich. Wir sind nicht deshalb eine Gemeinde, eine Kirche, weil wir uns gemeinsam zu einem Essen versammeln oder irgend so ein Gemeinschaftsritual haben, in dem dann zum Ausdruck kommt, dass wir eine Gemeinschaft sind, sondern beim Abendmahl entsteht die Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir als Gemeinde Jesu leben und wirklich so leben wollen in dieser Welt, dann kann es eigentlich gar nicht die Frage geben, brauchen wir das Abendmahl oder brauchen wir es nicht. Es geht gar nicht anders. Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft erfordert das Abendmahl, weil sie dadurch entstanden ist und immer wieder neu entsteht. Das war mein dritter Punkt. Gemeinschaft erfordert Abendmahl. Und der vierte Punkt, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Ich hoffe, ich habe Sie schon so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Das Abendmahl ist etwas ganz Großartiges. Wir bekommen Anteil an dem, was Jesus für uns getan hat. Wir werden zu der Gemeinschaft, die durch ihn bestimmt ist und die ganz zu ihm gehört. Aber nun müssen wir uns das noch etwas genauer ansehen. Und ich mache da gerade mal an dem Gemeinschaftsgedanken weiter. Warum ist es denn so, dass im Abendmahl da etwas Neues entsteht? Warum ist es so, dass diese Gemeinschaft erst durch Jesus möglich ist? Haben wir nicht auch so auf alle möglichen Weisen Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott? Da komme ich jetzt nochmal auf dieses erste Abendmahl zurück, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Wenn wir die Einsetzungsworte sprechen, dann schwingt dabei immer mit, diese Gemeinschaft ist nicht heil. Denn da heißt es, in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern am Tische saß. Im Kreis der Jünger sitzt auch der Verräter. Deutlicher kann man es kaum sagen, diese Gemeinschaft ist nicht heil. Da sitzt einer am Tisch, der hintergeht seinen Herrn und Freund, er stellt sich gegen ihn, nimmt sogar noch Geld dafür. Verrat, Geldgier, Bestechung, Lüge, Selbstsucht, alles das sitzt hier mit am Tisch. Übrigens nicht nur in der Person des Judas. Wir wissen, auch die anderen Jünger waren dann im Moment der Gefangennahme nicht die Helden. Und Petrus hat seinen Herrn zwar nicht verraten, aber dann doch verleugnet und gelogen. Den kenne ich nicht. Die Gemeinschaft ist nicht heil. Und das ist eine Aussage, die eben nicht nur für die Jünger gilt, die hier um den Tisch sitzen. Die Jünger sind eigentlich nur eine Auswahl, nur ein Beispiel für das, was fürs Zwischenmenschliche überhaupt gilt. Wir sind zur Gemeinschaft bestimmt und wir zerstören diese Gemeinschaft immer wieder. Ich kann das jetzt heute Abend nicht lange ausführen, man könnte dazu einen eigenen Abend halten und zwar würde der dann die Überschrift haben, Sünde, zerstörte Gemeinschaft. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin angelegt, auf Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Davon spricht die Bibel gleich auf den ersten Seiten. Der Mensch wird erschaffen als Gegenüber zu Gott, als Ebenbild Gottes und als Gemeinschaftswesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Doch dann, schon auf der nächsten Seite, kommt die Schlange, das Misstrauen, die Lüge, das Versteckspiel. Leben ist Leben in Gemeinschaft, so erzählt es die Bibel von Anfang an, aber die Gemeinschaft ist nicht heil. Und solange Gemeinschaft nicht heil ist, kann Leben auch nicht gedeihen. Und vor diesem Hintergrund hören wir die Worte des Paulus. Der Kelch des Segens, die Gemeinschaft des Blutes Jesu. Und vor diesem Hintergrund hören wir auch die Worte Jesu. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Jesus stellt Gemeinschaft her, die es vorher nicht gab, eigentlich noch nie wirklich gab seit Adam und Eva. Jesus heilt die Gemeinschaft, die durch die Sünde entstellt wurde, die zwar nicht verloren ging, aber die ständig verletzt und umkämpft ist. Sein Blut schafft die neue Gemeinschaft, den neuen Bund, die neue Verbindung mit Gott und untereinander. Und daher ist es unverzichtbar, dass wir, wenn wir vom Abendmahl reden, auch von zerstörter Gemeinschaft, auch von Sünde und Schuld reden. Und daher gehört das Sündenbekenntnis zu jeder Abendmahlsfeier. Ich kann ablegen, was mir das Leben schwer macht. Ich kann eingestehen, dass ich es alleine nicht schaffe und seine Gnade brauche, weil ich weiß, er hat sein Blut dafür vergossen, für mich, und er schenkt mir Leben. Ich weiß, es gibt Leute, auch in unserer Landeskirche, die das gar nicht gerne hören, die sagen, beim Abendmahl sollte man am besten nicht von Sünde reden. Das macht es immer so düster und traurig, wir wollen das Abendmahl feiern als ein Fest des Lebens. Sünde, Tod und Teufel, das waren die Themen Luthers und der Reformation, da müssen wir endlich davon wegkommen. Ich setze dagegen, wenn wir nicht von Sünde reden, dann verlieren wir den Kern des Abendmahls. Wenn wir nicht davon reden, warum Jesus gestorben ist, dann bleiben wir auf uns selbst gestellt und haben keine Hoffnung. Allerdings, für mich hat es auch gar nichts Düsteres und Trauriges, wenn wir von der Sünde reden, denn wir reden ja von der Sündenvergebung. Der Sündenvergebung. Und das ist eigentlich das Größte, was es gibt auf dieser Welt. Auch für Luther hatte das übrigens gar nichts Düsteres und Finsteres und auch das Abendmahl nicht. Im kleinen Katechismus hat er wunderbar zusammengefasst, worum es im Abendmahl geht. Da schreibt er nämlich: Was nützt denn solch Essen und Trinken? Das zeigen uns diese Worte: Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Nämlich, dass in uns im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Leben, geschenktes Leben, darum geht's im Abendmahl. Jesus hat sein Leben gegeben, damit ich lebe, in Gemeinschaft mit ihm und in Gemeinschaft mit meinen Mitmenschen. Und im Abendmahl bekomme ich Anteil an diesem Leben. Was für eine großartige Nachricht. Und deshalb jetzt auch mein fünfter und letzter Punkt: geschenktes Leben. Ich möchte die Gedanken unter der Überschrift des heutigen Abends nochmal bündeln und sie noch ein bisschen abwandeln dazu, nämlich geschenktes Leben als geschenkte Gemeinschaft. Wir haben gesehen, im Abendmahl bekommen wir Anteil an Christus, werden in die Gemeinschaft mit ihm hineingenommen. Wenn wir auf uns schauen, dann zeichnet unsere Gemeinschaft wenig aus. Dann müssen wir zugeben, dass wir immer wieder versagen im Miteinander und in dem, wie Gott sich das Leben gedacht hat. Aber durch ihn werden wir, wie wir es im Glaubensbekenntnis sagen, zur heiligen christlichen Kirche, zur Gemeinschaft der Heiligen. Wichtig, er macht uns zur Gemeinschaft der Heiligen. Von uns aus sind wir es nicht. Und wir müssen darum auch nicht sündlos und mit völlig bereinigtem Gewissen zum Abendmahl kommen. Es ist keine Voraussetzung für die Teilnahme, dass wir alle Schuld ausgeräumt und bereinigt haben. Oft können wir es ja auch gar nicht. Natürlich ist es gut, wenn wir uns mit Menschen versöhnen, bevor wir zum Abendmahl gehen. Ich habe das ja auch schon gesagt, das ist auch der Sinn des Friedensgrußes. Und darum geht es auch, wenn Paulus mit den Korinthern über diese Missstände spricht. Es ist gut, wenn wir uns prüfen, wenn wir uns versöhnen, Schuld ausräumen. Aber auch das bleibt eben immer nur Stückwerk. Und nicht umsonst heißt es im Psalm 19: Wer kann merken, wie oft er fehlet, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Wir kommen nicht als Heilige zum Abendmahl, sondern als Sünder, die wissen, dass sie Jesus brauchen. Ich erinnere mich an einen Konfi-Samstag, einen Samstag mit meinen Konfirmanden zum Thema Abendmahl. Wir hatten den ganzen Tag miteinander das Thema Taufe und Abendmahl besprochen. Wir haben davon gesprochen, wie oft Beziehungen kaputt gehen, wie viel Streit und Ungerechtigkeit es gibt, wie Gemeinschaft zerstört wird. Und wir haben davon gesprochen, wie Jesus Gemeinschaft heilt und neu macht und dass das im Abendmahl geschieht. Und dann haben wir abends gemeinsam mit den Eltern in der Kirche Abendmahl gefeiert. Das heißt, wir wollten es feiern. Denn als ich anfangen wollte, merkte ich plötzlich, dass einer von den Konfis fehlte. Und als ich nachfragte, stellte sich dann heraus, ja, da hat es wirklich in der Viertelstunde, wo da Pause war vom Abendmahl, irgendeinen Streit gegeben. Und der eine hat sich so verletzt gefühlt und war so verärgert, dass er irgendwie abgehauen ist und sich irgendwo versteckt hat, verschwunden ist. Was tun? Zunächst suchten wir ihn natürlich, aber bald stellte sich heraus, wir hatten keine Chance, ihn jetzt da fürs Abendmahl zu gewinnen. Und ich hatte dann zunächst den Gedanken, können wir jetzt nicht Abendmahl feiern? Mit diesem Störfeuer, mit diesem Streit im Hintergrund. Aber ich habe mich dann doch anders entschieden. Denn so ist es immer wieder. Es gibt auch Konstellationen, wo sich ein Streit nicht ausräumen lässt, wo Versöhnung nicht so einfach möglich ist oder Vergebung von anderen verwehrt wird. Kurz, es gibt Situationen, in denen können wir die Gemeinschaft nicht heilen. Aber gerade deshalb brauchen wir das Abendmahl, weil wir es nicht können. Und wir haben dann doch Abendmahl gefeiert mit diesem Stachel im Fleisch. Später hat sich dann auch alles bereinigt und später haben wir dann auch mit ihm gemeinsam noch oft Abendmahl gefeiert. Aber ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir immer wieder Abendmahl feiern müssen. Dankbar für die Vergebung, dankbar für die Gemeinschaft, dankbar für das neue Leben, das Jesus schenkt und immer noch die alte Welt mit ihrer Gebrochenheit, mit Schuld und Sünde vor Augen. Das Abendmahl ist Ausblick auf die neue Welt, auf Gottes Reich, wo dann für immer Leben und Seligkeit sein werden. Und ich kann gut verstehen, dass die ersten Christen die Abendmahlsfeier mit der Bitte Maranatha abgeschlossen haben und es heißt, unser Herr, komm. Maranatha, unser Herr, komm. Oder dass Paulus sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich liebe auch sehr das Fürbittengebet nach dem Abendmahl, in dem es am Ende heißt, gib, dass sich dein Friede auch durch uns weiter ausbreite, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Das Abendmahl ist ein Vorgeschmack und es weckt Vorfreude auf das, was kommt, auf sein Reich, auf die vollendete Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Ich komme jetzt zum Schluss und ich muss gestehen, ich habe jetzt wirklich gar nichts dazu gesagt, wie Sie die komplizierten praktischen Probleme des Abendmahls lösen können. Ich hatte da ein paar Punkte auf dem Zettel, aber beim Vorbereiten ist es dann irgendwie in den Hintergrund getreten. Sie haben vielleicht gemerkt, was mir wichtig ist. Dass das Abendmahl ein Geschehen ist, bei dem wir gemeinsam an Leib und Blut Christi ganz real Anteil bekommen. Das geht nur vor Ort in einem Raum, wo sich mehrere Leute versammeln, sei es in der Kirche oder auch am Krankenbett. Und mir ist wichtig, dass die Worte Jesu im Zentrum stehen, dass sie die Gestaltung bestimmen, sein Blut für uns vergossen, sein Leib für uns gegeben. Denn darin steckt alles, worum es geht. Darin stecken Leben und Seligkeit. Wichtig ist mir aber vor allem, dass Sie gerne Abendmahl feiern und dass Sie alles dafür tun, dass es auch jetzt wieder in irgendeiner Art und Weise gefeiert werden kann und wenn wir dann irgendwann mal raus sind aus dieser Pandemie, dann auch möglichst häufig wieder. Denn Abendmahl ist Gottesdienst. Das war mein erster Punkt. Abendmahl fordert die Gemeinschaft heraus. Das war mein zweiter Punkt. Und Gemeinschaft erfordert das Abendmahl. Punkt 3. Und im Abendmahl wird Sünde vergeben und das bedeutet Leben und Seligkeit. Punkt 4. Und alles zusammen. Im Abendmahl schenkt Jesus uns sein Leben. Geschenktes, neues Leben. Und wer wollte da nicht zugreifen? Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, und so danken wir für dieses Geschenk, das du uns hinterlassen hast, für das Abendmahl. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass du ganz real gegenwärtig bist. Uns Anteil an dir gibst, uns neu machst, uns veränderst, Gemeinschaft schenkst mit dir, mit deinem himmlischen Vater und untereinander. Und wir brauchen diese Gemeinschaft mit dir, die Gemeinschaft untereinander. Und wir leiden auch unter dieser Zeit, wo das nicht möglich ist oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. Wir bitten dich, dass du uns durch diese Zeit hindurch trägst und hältst und dass du es auch wieder anders werden lässt. Und dass wir in Vorfreude darauf sind, wenn es wieder so sein wird, dass wir an deinen Tisch kommen und schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Hilf, dass wir in der Zeit bis dahin untereinander verbunden bleiben, auch als Gemeinde. Und hilf, dass wir deine Botschaft und deine Hoffnung und Zuversicht in diese Welt hinaustragen. Ja, wir bitten dich darum, dass du uns dazu gebrauchst. Und hilf, dass sich dein Friede auch durch uns ausbreite, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zu Ende ist, wenn die Nacht herangebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt, wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief. Hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnung. Er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann. Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort. Er ist der Möglichmacher. uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort. Er wendet deiner Not. Und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
Gott hat das letzte Wort und er regiert. Vielen Dank für die Hinführung nochmal zum Abendmahl, dass Sie sich nicht verbissen haben an den ersten Gedanken, was man zum Abendmahl alles sagen muss, sondern dass Sie uns das Abendmahl lieb gemacht haben. Und ich glaube, uns geht es so, dass wir uns freuen aufs nächste Abendmahl. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sie haben auch ein paar Informationen mitgebracht. Vielleicht sagen Sie kurz was dazu.
Ja, weil Sie nachher wahrscheinlich nicht lange hier stehen bleiben dürfen, dachte ich, ich zeige Ihnen schon mal, was hier vorne liegt. Manche werden es auch kennen. Das sind so Dinge, die wir im Bengelhaus produzieren. Zum einen wollte ich auf die theologische Orientierung hinweisen, die vielleicht auch manche schon kennen. Diese Zeitschrift kommt 4-mal im Jahr raus. Die ist kostenlos. Die kriegen Sie auch gerne zugeschickt, wenn Sie wollen. Da können Sie sich bei uns melden. Aber können Sie auch hier mitnehmen. Und das ist das aktuelle Heft. Ein Glaube, viele Kirchen. Gibt es übrigens auch einen Artikel zum Thema Abendmahl und Ökumene drin. Und dann, was auch ganz hübsch ist, haben wir hier auch so ein kleines Infoheft über das Bengelhaus, das aber gleichzeitig ein Postkartenheft ist, also mit schönen Motiven und Sprüchen drauf. Und dann unser neuestes Produkt, Bengel Schnappschüsse. Da haben viele Studierende so ihre schönsten Bilder des letzten Jahres oder der letzten Jahre veröffentlicht und immer kleine Geschichten dazu geschrieben. Auch das können Sie wegnehmen. Und ich habe auch noch ein paar von den Büchern So kochen Bengel mitgebracht. Auch das ist ja sehr interessant. Und Sie können denken, das sind sehr viele sehr praktische und sehr schnelle Gerichte. Die Sachen sind auch ganz umsonst, wenn Sie uns bei den dickeren Sachen 2 Euro oder so als Spende ins Spendendöschen tun oder auch in die Spendendose am Ausgang, dann freuen wir uns drüber. Vielen Dank.
Dankeschön. Das Bengelhaus kommt uns nahe in verschiedener Weise. Nächster Abend, heute in einer Woche, am 19.03. wird Dr. Friedemann Fritsch hier sein, gemeinsam leben, was wir an der Kirche haben. Auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Die Kollekte, wie eben schon angesprochen, wird fürs Bengelhaus sein. Aufgrund der Pandemie sind wir auch gezwungen, diese schöne Möglichkeit, irgendwo miteinander ins Gespräch zu kommen, leider nicht so auszukosten. Aber hier bedienen Sie sich ruhig beim Material. Und dann wünsche ich Ihnen einfach einen guten und gesegneten Abend und ein gutes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns zum Gottesdienst live hier oder vielleicht dann auch im Livestream wieder. Wir wollen uns noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen guten Abend.